tolle Serie und die Serie ist auch wirklich auch ein bisschen cool. Aber sie ist auch richtig stark und voller Herz und hat das Ziel, dass wir wirklich näher an das Herz Jesu kommen am Ende dieses Jahres. Wir haben vor 2 Wochen begonnen mit der Serie und da haben wir von Diophi gehört über die Leidenschaft des Paulus. Und überhaupt Paulus, wir wollen lernen, tiefer zu glauben, tiefer zu gehen, enger mit Jesus zu gehen anhand von Paulus. Denn er hat so vieles erlebt, er hat so vieles durchgemacht, er hat so viele Höhen und Tiefen durchlebt und er war so eng mit Jesus, seinem Herrn. Von ihm können wir echt was lernen. Dario hat angefangen mit Leidenschaft. Und das letzte Mal, letzten Sonntag, hat Matthias gesprochen über die Gottesbegegnung und diese lebensverändernde Gottesbegegnung, die Paulus hatte. Und wir haben auch so ein bisschen Appetit bekommen, auch auf Gottesbegegnung. Wir brauchen die Begegnung mit unserem Vater. Und die verändert unser Leben. Und heute möchten wir ein ganz besonderes Thema anschauen, tiefer in Gnade. Tiefer in Gnade. Was für ein Thema. Uli und ich haben in der Vergangenheit mal jemand einen größeren Geldbetrag geliehen. Da war jemand, der hatte einfach Not und wollte seiner Familie helfen und hatte eine innere Not. Und wir haben gespürt, das ist jetzt einfach dran, dass wir ihm einfach was geben. Wir dachten auch, es ist gut, wenn wir ihm etwas leihen. Und er ist einfach so nach und nach zurückbezahlt. Wir wussten auch, das ist ein Mensch, der braucht Struktur. Deswegen haben wir gesagt, du, jeden Monat einfach ein bisschen. Kein Problem, entspann dich, das schaffst du. Wir machen eine niedrige Rate und das geht dann. Wir wollten es ihm nicht schenken, aus verschiedenen Gründen. Und dann war ein Monat rum und es kam nichts zurück. Und dann ist der nächste Monat dann angebrochen und es kam auch nichts zurück. Und irgendwie das Verhältnis wurde komisch. Wir haben gemerkt, er geht uns aus dem Weg. Uli ist ihm dann mal auf der Straße begegnet, da hat er weggeguckt. Könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen, wie es ihm ging? Und dann haben wir drüber gesprochen und dann hat es das Eis gebrochen bei ihm. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich habe einfach gedacht, ich möchte euch gar nicht mehr begegnen, weil ich habe das Geld gar nicht für den Grund genommen, ich habe es für was anderes gebraucht und ich kann gerade auch nichts zurückbezahlen. Ich möchte es, aber es geht gerade nicht. Und dann konnten wir ihn entlasten und sagen, hey, alles in Ordnung, entspann dich, das machen wir irgendwie anders, alles gut. Und dann ging es ihm wieder gut und der Kerl, der ist auf einmal wieder aufgelebt. Und die Beziehung war wieder normal. Denn wenn wir bei jemand in Schuld sind, ist die Beziehung nicht normal. Dann sind wir irgendwie befangen. Und vor allem, wenn wir in jemandes Schuld sind und wir wissen, da ist was vereinbart und wir leisten das nicht, dann kommen wir lieber gar nicht in Gottesdienst. Wenn ich das Buch schon wieder vergessen habe, das ich bei jemand ausgeliehen habe. Oder wenn ich das und jenes versprochen habe und ich habe es nicht gehalten. Und mir ist so bewusst geworden, das ist einfach auch ein Bild für die Beziehung zu Gott. Auch da gibt es Menschen, auch da ist etwas in uns, wir wollen gerne etwas zurückbezahlen wir möchten Gott etwas bringen. Und wir sind vielleicht befangen. Wir sind nicht mehr normal, nicht mehr frei Gott gegenüber, weil wir ihm etwas bringen möchten. glaube, das Thema von heute Morgen, tiefer in Gnade, hat wirklich Potenzial, Ketten zu sprengen und echte Freisetzung in Gang zu bringen. Das Thema tiefer in Gnade, das hat Paulus ergriffen. Paulus war auch einer, der Gott etwas bringen wollte. Und er hat erkannt, was Gnade ist. Und er wurde befreit zum Leben. Und eine Bewegung kam in Gang. Die junge Gemeinde ist gewachsen in Gnade. Die haben das verstanden. Und 1500 Jahre später hat Martin Luther dasselbe erkannt. Der Glaube, die Erlösung aus Gnade. Und es hat so was Kraftvolles, Unaufhaltsames in Gang gesetzt bei Menschen. Die Reformation. Leben aus Gnaden. Wenn ich das verstehe, dann kann ich aufleben, dann kann ich wieder sein, wer ich bin. Und der Glaube wird unaufhaltsam sein. Paulus hat für diesen Glauben gekämpft und Paulus hat ja oft auch in manchen Kreisen so den Ruf eines strengen Theologen. Sage ich mal eins, kein Theologe hat so viel über Gnade gesprochen wie Paulus. Schaut mal dieses Diagramm, ein bisschen kann man es vielleicht erkennen. Immer da, wo ganz, ganz viel rot ist, das sind Paulus' Briefe. Paulus und Gnade, das ist das Thema. Das war ein Herzens- und ein Leidensthema von Paulus. Der Kampf für den Glauben aus der Gnade heraus, für die Erlösung aus Gnaden. Das war sein großes Thema. Und Paulus hatte auch eine Theologie entwickelt. Eine Gnadentheologie, die wir heute noch ein bisschen besser verstehen wollen. Tiefer in Gnade. Paulus hat dieses Thema verdeutlicht, indem er Begrifflichkeiten gegenübergestellt hat, die alle mit Gnade zu tun haben. Einerseits Geschenk, Gerechtigkeit Gottes, Überfluss, Glauben, Evangelium, Berufung, Hoffnung. Das ist oft, wenn Paulus über das Thema Gnade spricht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Gesetz, Lohn, Sünde, Werk, geschuldete Leistung, eigene Gerechtigkeit, Ruhm, fleischliche Weisheit, Vergeblichkeit. Und Paulus möchte durch diese Gegenüberstellung verdeutlichen, wie wertvoll und wie wichtig das Verständnis von Gnade ist. Aber was bedeutet Gnade bei Paulus eigentlich? Bei Paulus bedeutet Gnade, und Gnade ist auch im Alten Testament hat wieder einen anderen Akzent wie im Neuen Testament. Gnade kann wirklich auch im Neuen Testament eine ziemliche Bandbreite abdecken. Ein klein wenig werden wir noch sehen. Aber was bedeutet Gnade bei Paulus? Gunst, Huld, Wohlwollen und Geschenk. Und um das zu verdeutlichen, habe ich meine drei Punkte, die drei Aspekte von Gnade heute Morgen, möchte ich alle aus diesem einen Geschenk entnehmen, die Überschriften. Und es soll auch symbolisieren, das gehört alles zusammen. Es ist ein Geschenk, die Gnade Gottes ist ein Geschenk für uns Menschen. Und das wollen wir dann nachher nach und nach auspacken. Gnade bei Paulus geht immer von einer höheren Autorität aus. Es ist immer so, dass eine höhere Autorität einer niedrigeren Autorität oder Person Gnade entgegenbringt. Nicht ich bringe Angela Merkel Gnade entgegen, sondern sie kann mich begnadigen. Oder eher der Bundespräsident, der kann ja wirklich begnadigen. Aber nicht wir können ihn begnadigen. Und das ist Paulus auch wichtig, Gnade ist ein absolut unverdientes Geschenk. Ein absolut unverdientes Geschenk. Und ich möchte jetzt einfach dieses Geschenk hier mal auspacken und wir wollen dann zum ersten Punkt kommen. Und das ist, meine ich, auch der herausragende, die Grundlage für alles Weitere. Das ist ein theologischer Begriff. Ich habe versucht, wie kannst du es anders benennen? Es hört sich so fromm an und so theologisch, aber es ist einfach richtig Rechtfertigung. Ja? Das erste und vielleicht auch größte Geschenk ist die Rechtfertigung meiner Person vor Gott. Ich bin aus Gnaden gerecht gemacht. Und da gibt es den Schlüsselvers und ich habe für alle Themen einen Schlüsselvers. Man kann es ja mal versuchen. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Ja? Dass Menschen gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist ein Schlüsselvers in der Gnadentheologie des Paulus. Steht in Römer Kapitel 3, Vers 24. Überhaupt der Römerbrief. Im Römerbrief entfaltet Paulus eine unglaubliche Gnadentheologie. Ist sehr wertvoll, mal durchzustudieren. Das Erlösungskonzept Gottes ist, dass Sühnung durch unsere Sünden durch Blut erwirkt wurde. Und ich möchte jetzt vielleicht auch ein paar Basics sagen, die ich glaube sehr wichtig sind und die vielleicht auch nicht mehr so allglatt in unsere Zeit passen. Aber es ist so, wenn wir das wegnehmen, dann fällt vieles andere auch zusammen. Die Sühnung unserer Sünden wurde durch Blut erwirkt. Und das ist ein zentraler Punkt in der Gnadenlehre Jesu. Es ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus geflossen am Kreuz. Und es ist die Wahrheit, dass Gott seinen Sohn als Sühneopfer für die Schuld der Welt hingegeben hat. Wie gesagt, das ist der Dreh- und Angelpunkt in der Gnadenlehre des Paulus. Und es ist auch so, dass Paulus nicht einfach im Römerbrief und in seinen Briefen davon spricht, das Neue war nicht, Gott ist ein lieber, netter, gnädiger Gott. Habt ihr es noch nicht verstanden? Das sagt Paulus nicht. Paulus sagt, der Gerechte, der Allmächtige hat seinen Sohn aus Liebe zu dir und mir hingegeben. Und darum sind wir aus Gnaden gerechtfertigt. Jesus Christus ist das vollkommene Sühneopfer, steht im Hebräerbrief. Und durch dieses Opfer ist uns Gnade und Gerechtigkeit widerfahren. Rechtfertigung. Bitte, und wenn wir jetzt, das ist alter Hut und habe ich schon in der Kinderstunde und da gibt es doch jetzt ganz andere Theorien. Ja, gibt's. Und ich sage dir, tiefer zu wachsen heißt, tiefer in dem Verständnis von Karfreitag und Ostern zu wachsen. Zu verstehen, was hat Jesus Christus für uns getan. Was ist das für ein liebender Vater? Wie sehr liebt er diese Welt, dass er seinen sein eigenes, sein Liebstes für uns gegeben hat. Bitte, lasst uns daran festhalten. Das ist Evangelium. Das ist so wesentlich. Ich weiß nicht, wer von euch schon einen Alpha-Kurs mitgemacht hat. Ja, ein paar von euch. Und ich mag eine Geschichte, die Niki Gamble immer vorliest, sehr. Und das verdeutlicht uns einfach, was Sühneopfer bedeutet. Und ich möchte einfach Niki Gamble, das ist so der Sprecher des Alpha-Kurses, einfach nochmal vorlesen. Am 31. Juli 1941 floh ein Häftling aus dem Konzentrationslager von Auschwitz. Als Vergeltung wählte die Lagerleitung willkürlich 10 Menschen aus, um sie in einem Untergrundbunker verhungern zu lassen. Einer der Männer hieß Frank Gajonicek. Als die Wahl auf ihn fiel, schrie er auf: "Ich habe doch Frauen und Kinder." In diesem Moment trat ein kleiner Mann vor mit einer runden Nickelbrille und sagte: "Ich bin katholischer Priester. Ich möchte anstelle dieses Mannes hier sterben. Dieser Mann hat Frauen und Kinder. Ich habe niemanden." Zum allgemeinen Erstaunen wurde seine Bitte gewährt. Dieser Mann war Pater Maximilian Kolbe. Er war damals 47 Jahre alt. Er ging mit den anderen 9 in den Hungerbunker. Die Atmosphäre in diesem Hungerbunker dort war offenbar unglaublich. Maximilian Kolbe brachte die anderen dazu, zusammen zu beten, zu singen. Sie blieben wesentlich länger am Leben, als irgendjemand erwartet hatte. Sie verhungerten einfach nicht. Schließlich brauchte man den Bunker für andere und so bekamen die Insassen am 14. August eine tödliche Spritze. Der diensthabende Offizier sagte: "Der Bunker ist eine Art Kirche gewesen." 41 Jahre später, am 10. Oktober 1982, wurde der Tod Maximilian Kolbes auf dem Petersplatz in Rom angemessen gewürdigt. Unter den 150.000 Menschen, 26 Kardinälen, 300 Erzbischöfen und Bischöfen war auch Franz Gajonicek mit seiner Frau Janina, seinen Kindern und Frau. Tja, das ist Erlösung. Mit Frau und Kindern. Viele waren durch das Opfer dieses einen Menschen gerettet worden. Der Papst beschrieb bei dieser Gelegenheit die Tat Maximilian Kolbes mit etwa diesen Worten: "Ein Sieg wie der unser Herr Jesus Christus, den unser Herr Jesus Christus errungen hat." Vor kurzem habe ich gelesen, dass Franz Gajonicek im Alter von 93 Jahren gestorben ist. In dem Nachruf hieß es: "In Dankbarkeit für das Selbstopfer von Maximilian Kolbe." Franz Gajonicek verbrachte den Großteil seines Lebens damit, Menschen zu erzählen, was Maximilian Kolbe getan hatte und wie er sein Leben gerettet hatte. Er starb in Stellvertretung. In auch wunderbarer Weise starb Jesus Christus für sie und für mich. Er ließ sich für uns kreuzigen. Er tat dasselbe für dich und für mich. Wie berührend. Und wir wollen und wir, es ist so wichtig und essentiell für unseren Glauben, dass wir diesen Glauben an den Sühneopfer, an diesen stellvertretenden Tod Jesu Christi nie verlieren. Dass wir ihn predigen, dass wir ihn hinaustragen in die Welt und sagen: Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben. So ist es. Wollte ich jetzt einfach mal betonen. Tiefer in Gnade
An was wird diese Gnade ersichtlich? Paulus hat die Erlösung erlebt, empfangen. Aber an was zeigt sich denn nun diese Gnade? Paulus, das kommt an so vielen Stellen hervor, gab Gott die Ehre. Er gab Gott die Ehre für seine Schwachheit und für seine Stärke. In 2. Korinther 1, Vers 31 zum Beispiel. Er hatte die Freiheit, zu den eigenen Schwächen zu stehen. Er konnte in aller Freiheit sagen, ich bin, nicht ich war, ich bin der größte Sünder von allen. Konnte Paulus sagen, der große Theologe, der strenge Mann. Ich bin der größte Sünder von allen. Ja, weil ich einer war, der die Gemeinde verfolgt hat. Aber er spricht in Gegenwart, ich bin es. Und er thematisierte menschliche Sünde. Und das möchte ich jetzt einfach auch mal tun. Ne? In 2 Wochen spricht Dajo über Christus in uns. Da wird ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Aber ich möchte jetzt einfach mal ein paar Minuten darüber sprechen, was ist denn da in uns, was uns auch immer wieder abhält, Gott zu folgen? Was ist denn da eigentlich in uns, dass wir begnadigt werden müssen, dass wir es nicht bringen aus eigener Kraft? Was hält uns denn manchmal von der Nachfolge Jesu ab? Einige von euch, ich weiß es, wir sind auch so im Gespräch und die sagen, ja, es gibt eigentlich mehr, aber irgendwie ich bin irgendwie unzufrieden, eigentlich könnte ich gerade gar nicht mehr kommen, weil, keine Ahnung, wie ich gerade lebe, das passt gar nicht zusammen. Und was ist denn da in uns? Paulus gibt uns eine Antwort in Römer 7, Vers 15. Er sagt, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Paulus spricht davon, dass da was in uns ist, eine Sünde, ein schwarzer Fleck, das Ding ist nicht tot zu kriegen und es ist einfach da. Und manchmal mache ich das, was ich will, das Gute, und manchmal mache ich das, was ich nicht will, das ist dann das Schlechte. Es ist einfach so. Paulus spricht es ganz offen an. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wie passt das zusammen? Paulus thematisiert eine unglaubliche Wahrheit. In Apostelgeschichte bereitet er eine Gemeindeleitung vor, so ein bisschen Abschlussbesprechung, kurz vorm Einstieg ins Boot, und er sagt, hey, ich warne euch, ich bereite euch vor, nach meiner Abfahrt werden aus eurer Mitte Wölfe aufstehen und sie werden die Gemeinde verführen. Und sie werden Böses tun, aus eurer Mitte. Ja, was ist denn da in der Gemeinde? Wo kommt denn das her? Was macht man denn damit? Paulus rechnet damit, dass aus der Gemeinde heraus, aus den eigenen Reihen, Menschen zu Wölfen werden. Und im Römerbrief sagt Paulus, dieses Potenzial, dieses Wolfspotenzial, das ist in uns allen angelegt. Das ist so, laut Paulus. Paulus hat echt auch richtig Zoff und Ärger mit verschiedenen Leuten, im Neuen Testament alles beschrieben, mit Petrus. Paulus sagt öffentlich zum Petrus, du bist ein Heuchler und du auch Barnabas. Das waren liebe Brüder. Kann man nachlesen im Galaterbrief. Mensch, was war denn da in dem, was hat denn der Paulus da in dem Petrus gesehen? Ein Heuchler. Sag mal, kann man das sagen? Gibt es doch nicht, wir sind doch geheiligt in Christus. Kann ich nicht bringen, oder?
Paulus sagt letztlich, das ist ein Buchtitel von Timothy Keller, der thematisiert das auch ein bisschen. In unserem Leben ist nicht alles Gott, was glänzt. Nicht alles, was nach Gott aussieht, ist auch Gott. Nicht jede Motivation in uns, die uns vielleicht antreibt, ist wirklich auch eine reine göttliche Motivation. Das sagt Paulus. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und ich möchte euch da einfach auch, das, ich möchte auch einfach sagen, das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen auch, dass wir eine Gemeinde sind, die sich dessen bewusst ist. In mir und in dir ist nicht alles Gott, was glänzt. Und Paulus sagt auch im Galaterbrief, helft einander, wenn ihr auf Abwägen kommt. Ihr braucht es. Warum? Es ist nicht alles sauber in euch und in mir auch nicht. Und wir brauchen einander. Steht zueinander, ermahnt einander, ermutigt euch einander, helft euch, dass ihr auf dem Weg Gottes bleibt. Ich möchte euch kurz einfach auch noch erzählen. Letztes Jahr war ich ein paar Tage in den Alpen und ich habe so mache ich es halt immer wieder. Ich möchte das einfach mit euch teilen. Hab Gott wirklich gesagt: Herr, zeig mir, offenbare mir auch die Abgründe meines Herzens. Die gibt's. Sage ich euch ganz klar. Wenn ihr es nicht glaubt, lest im Römer 7, ja. Wenn ihr es mir nicht glaubt. Die gibt's. Und zeig's mir. Und mir ist der Psalm 139 so wichtig geworden. Herr, erforsche mich. Erkenne mich. Sieh, auf welchem Weg ich bin. Nicht, sondern Herr, ganz ehrlich, offenbar's mir. Ich möchte gegensteuern, ich möchte tiefer werden, ich möchte erkennen, wo Dinge meine Motivation sind. Ich möchte lernen, ich möchte umkehren. Und es waren ein paar Tage, ich saß dann da an meinem Lieblingscampingplatz am Fluss, Feuerleck gemacht und gelesen. Ich habe ein Buch mindestens 5-mal durchgelesen, weil das nur genau dieses Thema hatte. Ich habe es gegessen. Und Gott hat mir Dinge gezeigt und ich habe ein Mindmap gemacht und dann habe ich da Papa und das und das und das. Und ich hab wirklich Buße getan. Und das war so ein Frühjahrsputz bei mir. Ich weiß nicht, wann du deinen letzten Frühjahrsputz gemacht hast. Aber da ist was in dir. Und es ist wichtig, dass es immer wieder auch, dass du dir dessen bewusst bist. Du brauchst da immer wieder Offenbarung darüber. Ja, was ist denn jetzt von Gott und was ist denn jetzt meins und was ist vielleicht echt auch gar nicht gut. Okay? Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen einander, dass wir uns einander ins Leben sprechen können. Dass wir sagen, hey, bist ganz sicher. Hey, warum machst du das jetzt? Warum machst du diesen und jenen Dienst vielleicht in der Gemeinde? Warum dieses und jenes Engagement? Warum machst du das und das nicht? Kann man ja auch mal fragen. Und. Ich muss weiterkommen, sonst brauche ich von euch Gnade. Es geht schon wieder los. Kaum steht er mal wieder da vorne. Ne? Wichtig, nehmt das mit. Wir brauchen nach Paulus alle Gnade, weil da etwas in uns ist. Wir können das gar nicht so richtig steuern. Wir brauchen alle Gnade.
Und das ist das, was in Paulus so groß geworden ist. So wichtig geworden ist. Das werde ich jetzt überdingsen. Wir brauchen Gnade. Und ich möchte jetzt ganz schnell das nächste auspacken. Denn die Gnade, die schafft Lebensveränderung. Gnade, erlebte, durchlebte Gnade, schafft Lebensveränderung. Ein Schlüsselvers. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maße auswirkt? Das ist dann so ein bisschen, ja, Gegenfrage von Paulus. Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Also, wenn die Gnade jetzt so groß ist, und wir brauchen alle Gnade, dann ist doch alles egal. Ah, wenn an der Sünde die Gnade doch noch größer wird, dann ist doch schön, dann lasst uns doch munter weiter sündigen und dann wird die Gnade noch größer. Paulus sagt, nein, das ist Stuss, ja, das ist keine gute Idee und ist auch kein Argument. Ich möchte da noch einen Vers lesen aus Titus 2, Vers 11. Da sagt Paulus, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und jetzt passt auf. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Ist übrigens eine moderne Übersetzung. Und solange wir noch auf dieser Erde sind, verantwortungsvoll zu leben, zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Die Gnade, erlebte Gnade. Wenn ich wirklich verstanden habe, was Jesus Christus für mich getan hat, dann nütze ich das nicht aus. Diese Gnade, die leitet mich in ein gottesfürchtiges Leben. Sie erzieht mich, quasi Gottlosigkeit abzusagen. Erlebte Gnade verändert Leben. Gnade, die das Leben verändert, die Grundmelodie ist nun nicht mehr, wenn ich Gnade wirklich erlebt habe. Ich verändere mich, um zu sein. Ich verändere mich. Ich lebe jetzt auch so wie ein Christ, um Christ zu sein, um dabei zu sein. Nein, so nicht. Sondern ich bin, was ich bin, aus Gnade. Und darum verändere ich mich. Ich bin und darum verändere ich mich. Ich habe das Leben empfangen und darum lebe ich nun so, dass ich nach und nach dieses Leben ergreife. Dass das, was kaputt ist, nach und nach in Gang kommt. Ich nütze es nicht aus, diese Gnade. Bonhoeffer war vorhin kurz eingeblendet, hat in seinem Buch Nachfolge ein großes Thema. Da thematisiert er die teure Gnade und die billige Gnade. Billige Gnade ist wirklich Gnade, ohne Jesus, ohne Nachfolge, ohne dass ich mich an Jesus binde. Und er sagt, diese Gnade ohne Nachfolge ist der Tod der Kirche, sagt Bonhoeffer. Denn die Gnade ist teuer. Wir sind teuer erkauft. Und das wissen wir. Das wissen wir. Ich bin und darum verändere ich mich. Als letztes noch kurz auch ein Aspekt von Gnade. Gnade, die eine Wirkung entfaltet. Wirkung. Wir lesen oft bei Paulus, dass die Gnade echt Power hat. Dass die Gnade durch uns sichtbar wird. 1. Korinther 15, Vers 10, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Und jetzt kommt's. Aber, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Die Gnade Gottes, die mit mir war. Gnade Gottes ist bei Paulus was? Dieses unverdiente Geschenk. Das ist immer ein unverdientes Geschenk, dass ich mein Leben verändern kann. Es ist ein unverdientes Geschenk, dass ich Gnade leben kann, dass mein Leben gelingt, dass mein Dienst gelingt. Es ist alles Gnade. Es ist ein Geschenk. Und Paulus stellt nicht sich als der große Apostel da, der sich zu dem gemacht hat, was er war. Und er war ein riesen, schlauer Kopf, ein hingegebener Apostel, ein Missionar, ein Gemeindegründer, ein genialer Leiter. Aber er war es aus der Gnade Gottes. Und das haben die Leute gemerkt und das hat er selber gesagt. Hey, und ich wünsche mir das auch. Ich will nicht groß dastehen. Ich will, dass ihr nicht groß dasteht, sondern dass die Menschen um uns herum irgendwie wahrnehmen, da ist die Gnade Gottes, dieses irgendwie ein Geschenk Gottes ist mit der Person. Irgendwas hat die Person, was nicht von ihr kommt, das ist ihr geschenkt. Und das kommt jetzt meiner Arbeitsabteilung zugute. Oder das kommt jetzt meiner Familie zugute. Die Gnade Gottes mit uns. Das Geschenk Gottes mit uns. In der Apostelgeschichte sind verschiedene Verse, die das einfach auch noch mal so ein bisschen verdeutlichen. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Ja, was ist das? Gottes Gnade in reichem Maß. Irgendwie ein Geschenk Gottes. Irgendwas, was von einfach nur von ihm geschenkt sein kann, erlebte die Gemeinde in reichem Maß. Was war das genau? Ich weiß auch nicht so genau. Kann man im Griechischen gucken, steht auch nur Charis. Ja? Aber es hat verschiedene Bedeutungen. Aber die Menschen, die Gemeinde, die wusste, da ist was von Gott und das kann nur Gott schenken. Und begnadigte Menschen wissen, sie sind beschenkt und sie können dieses, was sie geschenkt bekommen haben, wieder weitergeben. Darum ist es auch so wichtig, dass wir Gnade erfassen, dass wir uns nach Gnade ausstrecken und dass wir nicht gnadenlos leben und denken, wir müssen es selber machen. Ich muss mich irgendwie Gott gegenüber rechtfertigen. Ich muss mein Heil verdienen. Ich muss moralisch gut, richtig leben. Wenn ich das und das mache, dann gehöre ich dazu. Das ist alles, das fliegt irgendwann alles auf. Du läufst trocken. Das spannt dann irgendwann auch jeder. Das macht niemand Lust auf mehr. Aber wenn die Gnade mit uns ist, die Gnade Gottes, dieses unerklärbare, weiß nicht, Charisma, Charismatiker ist auch ein Geschenk, ein Charisma, Gnadengabe, irgendwas von Gott, wenn das mit uns ist. Und das merken unsere Leute, die uns umgeben. Wow, dann fragen die nach, hey, wo hast du das her? Was hat denn das gekostet? Ich sage, das hat Jesus, hat Gott seinen Sohn gekostet. Und das kannst du auch haben. Leben aus der Gnade. Ein paar Fragen zum Schluss und die könnt ihr auch gerne dann in der Vertiefungsgruppe kommenden Mittwoch auch so ein bisschen nachverfolgen. Ich konnte leider heute Morgen nur das Thema Gnade ein bisschen ankratzen. Paulus hat ja so viel darüber geschrieben. Aber mir war es wichtig, das Thema Rechtfertigung, das Thema Sühneopfer, dass wir auch im Blick auf Ostern jetzt, dass wir auch unseren Glauben daran festmachen. Ja. dass wir teuer erkauft sind, aber dass wir wirklich befreit sind aus Gnaden. Warum? Weil Gott uns liebt und hat uns begnadigt. Hey, es ist vollbracht. Ja? Entspann dich. Es ist schön. Du kannst normal leben. Du bist nicht in einer Schuldverhältnis, dass du irgendjemand was bringen musst. Es ist gut. Ja? Es ist gut. Du kannst einfach leben. Und gesund werden. Du kannst einfach gesund werden. Guck nach dir und nach deiner Beziehung zu Gott. Du kannst gesund werden. Ich sage dir das jetzt zu. Du kannst einfach gesund werden. Entspann dich. Und du kannst auch aus dieser Gnade heraus leben. Diese Gnade, die treibt die Veränderung in deinem Leben an. Die lässt dir keine Ruhe. Du wirst begeistert sein von dem Leben mit Gott, wenn du die Gnade erfahren hast. Und du wirst ihm folgen. Du wirst es tun. Paulus hat es auch getan. Und du wirst kämpfen für diese Gnade. Du willst nicht mehr in irgendeine Werksgerechtigkeit, so wie Paulus, da war er ganz fuchsig, ja. Da hat er richtig Stress angefangen, wenn da jemand Werksgerechtigkeit gepredigt hat. Und du wirst nicht mehr hergeben wollen. Ergreif es. Okay, welche Motivation steckt hinter meinem Handeln? Das sind jetzt ganz tiefe Fragen, könnte ich jetzt völlig Überforderung. Deswegen kommt alle am Mittwoch. Aber das ist eine ganz wichtige Frage, die uns hilft, vielleicht auch auf die Spur zu kommen, ob ich so Gnade so richtig auch schon erfasst habe. Welche Motivation steckt hinter meinem Handeln? Ganz allgemein. Warum tue ich, was ich tue? Wie komme ich meiner Motivation auf die Spur? Das ist noch eine weitere Frage. Das muss man in der Gruppe machen. Ja. Was bedeutet es für meinen und den Glauben einer Gemeinschaft, dass es eine in mir wohnende Sünde gibt? Muss ich damit rechnen, dass in mir auch mal was ist, was nicht so stimmig ist? Und beim anderen? Bricht dann bei mir gleich eine Welt zusammen? Oder lese ich vielleicht dann auch nochmal einen Römerbrief und überlege und reflektiere das nochmal? An welchen Punkten bin ich angreifbar? Es gibt so dieses Bild von den Toren oder Türen, wo dann vielleicht auch der Böse, und ich hatte es jetzt auch gar nicht irgendwie von bösen Mächten, sondern da geht es immer erst einmal um uns, hier bei Paulus in dem Fall. Aber wo bin ich dann auch wirklich schwach und angreifbar? An was erkennen meine Mitmenschen, dass ich die Gnade Gottes erfahren habe? Wie erlöst lebe ich? Wie begnadigt? Und wie begnadigt gehe ich auch mit anderen um? Jetzt wollen wir einfach noch beten. Ja, und mir ist auch beim Nachdenken das so eigentlich deutlich geworden. Ich weiß nicht, ob wir mal überlegt haben, können wir nach den Maßstäben Jesu leben? Ja. Können wir so leben, dass es von ihm aus her richtig stimmig und passend ist? Und ich habe für mich irgendwie, und da brauche ich dann keine tiefe Reflexion, gemerkt, ich schaffe das nicht. Auch ich als Reicher, ja. Jesus sagt, also die Jünger sagen, wie kann ein Reicher ins Reich Gottes kommen? Und sagt, Jesus sagt, eher ein Kamel durch ein Nadelöhr. Wir sind alle reich, sorry. Ja, wir hängen da alle irgendwie drin. Und dann sagt Jesus, ja, aber liebe Jünger, was bei Menschen nicht möglich ist, ist bei Gott möglich. Gott kann es auch allein. Von dem Thema, was mache ich mit meinen finanziellen Möglichkeiten, mit meinem Reichtum, liebe Zeit. Ich mache das lieber gar nicht auf und sage, hey, ich brauche deine Gnade. Ganz ehrlich. Sorry, ihr könnt mich jetzt verdammen. Aber wir können unmöglich wir brauchen seine Gnade. Und ich muss sagen, Herr, ich möchte so leben wie du, aber ich irgendwie, es gelingt schon manchmal, aber ganz oft einfach auch nicht. Hilf mir. Danke, dass du mich begnadigt hast. Und ich möchte aus dieser Gnade leben. Lass uns einfach noch aufstehen. Ich werde ein Gebet sprechen und dann singen wir noch ein Abschlusslied. Ja, und das ist wirklich so, Herr. Wir schaffen das nicht. Und ich möchte jetzt einfach beten und dir danken, Herr, dass wir begnadigt sind und dass wir es auch nicht bringen müssen. Und du hast uns dennoch gezeigt, wie das Leben funktioniert. Du hast uns dennoch gezeigt, was richtig ist, was gottesfürchtig ist und was ein gutes Leben ist. Herr, und wir strecken uns danach aus. Und wir möchten das Leben aus deiner Gnade heraus anpacken, als Begnadigte. Und da möchte ich euch jetzt einfach auch segnen. Und uns alle als Gemeinde, dass wir ganz tief in uns das Wissen haben, wir sind Begnadigte. Wir müssen es nicht bringen. Wir leben aus seiner Gnade. Wir dürfen hinfallen und wir dürfen aufstehen und wir dürfen wieder hinfallen. Und der Vater im Himmel liebt uns. Er hat seinen Sohn für dich und für mich gegeben. Wir danken dir von ganzem Herzen, lieber Vater. Seid gesegnet, auch mit diesem Wissen und mit dieser. Ich wünsche euch eine tiefe Offenbarung von Gnade. Jedem Einzelnen. Von ganzem Herzen. Danke, Vater. Danke für dein Opfer. Amen.